ARD.
Gerade am Anfang habe ich mir bei jedem viralen Video gedacht, das ist jetzt das Letzte. Ich glaube, ich bin damals so ein bisschen untergegangen und ich habe damals eben nicht unbedingt von meinen Eltern auch das bekommen, was ich gebraucht hätte. Auf diesem Erfolgserlebnis, auf dem reite ich immer noch. Dem Dopaminschub, Adrenalinschub damals, dem jage ich seitdem nach. Also über viele, viele Ereignisse habe ich erst sehr spät mit meinen Eltern gesprochen, auch zum Beispiel über...
Und hast du das Gefühl, dass sich gerade jemand für dich verantwortlich fühlt oder bist du eigentlich die ganze Zeit... On your own.
Also, wenn wir ehrlich sind.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Im Januar 2024 hat Levi Pinel sein erstes Video auf TikTok gepostet. Gerade mal anderthalb Jahre später folgen ihm dort und auf Instagram über 1 Million Menschen. Für mich sind seine Videos oft, als würde ich ein Lexikon des unnützen Wissens an einer beliebigen Stelle aufschlagen und dann in enormer Geschwindigkeit und mit völlig unerwarteten Zusammenhängen etwas lernen, von dem ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass es mich interessiert.
Wenn du in den USA in der Mitte von einem Kreisverkehr gestrandet bist, dann bist du rein juristisch gesehen für immer in diesem Kreisverkehr gefangen. In den USA ist es nämlich verboten, zu Fuß über eine Straße zu laufen. Die einzige Ausnahme sind Kreuzungen und Ampeln. Solltest du es dennoch wagen, im Land der Freiheit diese Straße hier zu Fuß zu überqueren, dann musst du erstmal mit einer Geldstrafe rechnen, die an manchen Orten der USA sogar genauso hoch ist, wie wenn man mit dem Auto über eine rote Ampel fährt.
Digga, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, dann denkt daran, dass ihr immerhin noch nie auf ein Schneeballsystem reingefallen seid und Leute auf Instagram anschreibt, um denen was von Network Marketing zu erzählen. Mir halt auch so todesunangenehm. Stell dir vor, du schreibst alte Freunde aus der Schule das erste Mal seit 7 Jahren wieder an und kommst dann mit so einem Bullshit um die Ecke.
Ich bin komplett sauer. Ich bin enttäuscht von der Welt. Wisst ihr, was eigentlich hätte passieren sollen? Anfang Oktober. Seit Monaten bereite ich das vor. Eine riesige Kampagne wollte ich machen. Und zwar eine Kampagne für Castrop-Rauxel. Dass wir einfach alle auf einmal sagen, Castrop-Rauxel ist die schönste Stadt der Welt. Warum? Es gibt keinen Grund. Ich find's einfach lustig.
Wer ist dieser Typ, der durch seine TikTok-Videos schon Verschwörungstheorien und ein Gerichtsverfahren angezettelt hat, der als Berliner zum Ehrenbotschafter von Castrop-Rauxel ernannt wurde und der mit gerade mal 25 und noch vor dem Masterabschluss sagt, dass er seinen Job so, wie er gerade ist, nicht mehr lange machen kann. Das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Levi Pinel.
Levi, ich habe zuletzt ein bisschen Ärger bekommen, weil ich bei uns oft Entweder-Oder-Fragen stelle, aber in den letzten Folgen das nicht mehr gemacht habe. Deswegen gehen wir damit jetzt sofort rein.
Okay.
Du bist gerade 25 geworden. Wirst du eher älter oder jünger geschätzt?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Also früher wurde ich immer jünger geschätzt. Mhm. Mittlerweile passiert es mir auch manchmal, dass ich älter geschätzt werde. Aber ich würde sagen, grundsätzlich eher jünger. Ich glaube, so vom Aussehen her schon jünger. Also wenn Leute Fotos von mir sehen, dann schätzen sie mich, glaube ich, eher so 22, 23. Aber... es passiert mittlerweile auch manchmal, dass ich älter geschätzt werde, was mich persönlich freut.
Ja, wirklich?
Es ist irgendwie so ein schöner Kontrast zu früher, wo ich irgendwie 20 war und 16 geschätzt wurde. Das hat mich irgendwie schon auf die Palme gebracht mit der Zeit.
Wärst du denn jetzt schon älter, als du gerade bist?
Ob ich mich älter fühle, als ich bin?
Ob du es gerne wärst?
Ach so, auf gar keinen Fall. Nee. Auf gar keinen Fall. Ich habe total Angst vorm Älterwerden, ehrlicherweise.
Warum?
Keine Ahnung, es ist jedes Jahr ist eins weiter vorbei und das Leben ist endlich. Und... ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss was aus meiner Zeit machen. Mhm. Auch mit 25 ist dann so der Frontalkortex im Kopf fertig ausgebildet.
Oh Gott.
Also das ist so das Letzte, was sich noch entwickelt. Das heißt, ab jetzt geht es körperlich wirklich nur bergab.
Also, Danke, dass du uns das so vor Augen führst.
Eigentlich jeder Tag, der ab jetzt kommt, bin ich physisch in einer schlechteren Verfassung als am Tag davor.
Als du vorgestern.
Und das finde ich irgendwie scary.
Okay.
Natürlich, man emotional und alles, ne, es bildet sich alles, man reift total und sicher wird das Leben auch noch weiter lebenswert, aber es ist trotzdem so, ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin jetzt so auf dem Peak und ich muss jetzt was draus machen, das ist so ein bisschen so Lebensfomo vielleicht.
Das klingt ganz schön stressig.
Ja, den Stress muss ich mir eigentlich auch nicht machen, aber...
Nee, und vor allem, oh, wir sind genau 10 Jahre auseinander. Ich habe am 15. Juni 1990 Geburtstag.
Ja.
Also
hast du
einen
schon
Tag
Kinder?
Nach dir. Nee.
Okay, in meinem Alter.
Das ist der Stressfaktor in meinem Alter.
Ja, weil in dem Alter hat meine Mutter ihr erstes Kind bekommen.
Okay.
Mich.
Ja.
Aber sie hat insgesamt 4 bekommen.
Wow, okay, ja, das macht mir wiederum Hoffnung. Weil ich wollte dir nur gerade sagen, ich glaube, ich hatte mit 25 diesen Stress überhaupt nicht und ich würde gerade auch nicht nochmal 25 sein wollen. Ich finde 35
spannend.
So ein lässiges
das
Alter.
Ist spannend.
Bis auf diese Kindersache. Also die ist echt stressig, wenn man als Frau darüber nachdenken muss. Aber ansonsten, bin viel gelassener und alles. Also 25 auch cool, aber ich glaube rückwirkend, oder rückblickend idealisiere ich das fast ein bisschen, weil ich war so gestresst im Sinne von so Anxieties und oh Gott, was denken andere von mir, wie finde ich meinen Körper und so weiter. Das habe ich jetzt an meinem Geburtstag, weil wir ungefähr gleichzeitig Geburtstag hatten, habe ich gedacht, Mensch, das ist schon besser geworden.
Ja, check ich. Aber ich habe das Gefühl, so mit 25 ist auch so langsam der Punkt angekommen, wo man so diese ganzen jungen Erwachsenen-Sachen, wo die langsam echt uncool werden. Also wo ich dann an einem Punkt bin, wo ich in den Spiegel schaue und mir sagen muss, ich bin 25 und gerade in einem 6-monatigen Situationship. Und wenn du halt so 19 bist, okay. Aber wenn du das mit 25 sagst, das ist schon echt ein bisschen uncool.
Wirklich? Ich dachte, der Marker wäre so bei 30. Also dass du so in deinen 20ern kannst du alles machen.
Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl so, also so mit 20 bist du in Situationships, mit 25...
Muss
bist
es
du eigentlich
ernst
schon eher,
werden?
Ja, also irgendwie so dieses von Situationship zu Situationship hopsen und irgendwie Hookup-Culture und was weiß ich. Also nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit machen würde, aber...
ich finde, das kannst du noch locker ein paar Jahre machen.
Ja, das sagen Ältere immer, aber... Ich weiß es nicht.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir direkt auf dieses Thema kommen, aber ich habe vorsorglich deine Lebenserwartung gegoogelt, Levi. Nämlich die Lebenserwartung von 2000 Geborenen, also du bist im Jahr 2000 Geborenen, bei Jungs 83,8. Du hast echt noch viel Zeit.
Ja, das stimmt, aber ist natürlich auch die Frage, wie qualitativ werden die Jahre, ne? Also wenn ich da mit 80 mit Demenz im Altenheim sitze, weiß ich nicht, ob das die Blüte meines Lebens ist.
Hast du deswegen neulich dieses Reel über Demenz gemacht, weil du jetzt schon überlegst, wie du das alles vermeiden kannst?
Nein, das habe ich gemacht, weil ich in der epidemiologischen Forschung gearbeitet habe und da auch mitgearbeitet habe an der Studie zu Demenz und deswegen das ganz gut auf dem Schirm habe.
Okay. Also das stresst, Demenz stresst dich noch nicht so richtig.
Demenz stresst mich noch nicht so richtig.
Wenigstens das. Mich stresst.
Ich habe auch das Gefühl, das ist ja total naiv. Und wahrscheinlich vollkommen falsch, aber ich kann mir vorstellen, dass Demenz eine der wenigen Erkrankungen ist, die schlimmer für dein Umfeld ist als für dich selbst.
Ja.
Und es ist sicher nicht leicht, dement zu sein, weil das merkt man auch selber. Aber ich habe eher Angst, dass Personen, die mir wichtig sind, Demenz bekommen, als dass ich selber Demenz bekomme. Aber vielleicht auch, weil Demenz einfach noch so sehr weit weg ist. Das bekommt man ja wirklich allermeistens erst so ab allerfrühestens 50, würde ich sagen.
Mhm. Ja, siehst du, noch sehr weit weg.
Das stimmt. Ja, und, die Hälfte.
Ja, und ich bin auch schon wieder ganz weit weg von entweder oder. Zahnseide, dafür oder dagegen?
Theoretisch dafür, in der Praxis schwierig.
Lieber eine Woche Urlaub in Kalifornien oder einen Monat in Castrop-Rauxel?
Boah, das ist fies. Ey, eigentlich kann man momentan nicht mehr so wirklich in die USA, aber ich würde trotzdem sagen, eine Woche Kalifornien, weil... Ich, auch wenn gerade Sommer ist, das deutsche Wetter killt mich. Aber so im Hochsommer vielleicht auch Castrop-Rauxel.
Und wenn du dann im Urlaub bist, benutzt du ein automatisches Pflanzenbewässerungssystem oder bittest du deine Freunde, die Pflanzen zu gießen?
Ich bräuchte wirklich mal ein automatisches Pflanzenbewässerungssystem. Aber meistens, also meine Pflanzen sind alle so gebaut, dass die eigentlich auch eine Woche ganz gut auskommen. Und wenn ich länger weg bin, dann beauftrage ich meinen Bruder.
Okay, dem vertraust du damit auch, weil das ist ja auch immer so heikel, wie gut die Menschen.
Letztes Mal, also ist noch keine Pflanze gestorben in seiner Obhut.
Okay, oh, Grüße, das ist gut. Was wäre schlimmer, nie mehr Hertha gucken zu können oder nie mehr Formel 1?
Nie mehr Hertha.
Lieber zur Schule rudern oder mit der U8 fahren?
Ja, definitiv lieber zur Schule rudern, aber ich mache beides gerne.
Okay. Zeitreise, lieber vor oder zurück?
Oh, das ist tough. Ich glaube, beides ist ein bisschen scheiße. Also wenn, dann würde ich auf Zeitreisen verzichten.
Wirklich?
Ja, ich würde vielleicht so slightly zurück. Also so 2010 oder so würde ich vielleicht wieder einsteigen.
Aber um dein Leben dann nochmal zu leben oder weil du nochmal was nachgucken willst?
Wäre ich dann in dem Alter, in dem ich jetzt gerade bin?
Ja,
oder?
Ich glaube schon, weil du reist ja.
Ja, habe ich dann auch so die Möglichkeit irgendwie... zu investieren, zu wetten oder so.
Das
geht ja so ein bisschen zu weit. Aber ich glaube, ich würde eher, also wenn ich muss, würde ich eher in die Vergangenheit, weil die Zukunft ist dann ein bisschen zu unberechenbar.
Mhm. Okay, aber interessant, dass du gar nicht so weit reisen würdest. Also du könntest dir auch, keine Ahnung, die 70er angucken.
Ja, aber dann musst du da ja dein Leben verbringen.
Nee, du darfst reisen.
Ach
so. Du kannst auch wieder zurück.
Ah, oh, ach so. Gute Frage, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde ganz gerne so im 19. Jahrhundert, vielleicht so die Zeit der deutschen Revolution so ein bisschen mir da so mal ein paar Eindrücke machen und schauen, wie war das damals.
Und benutzt du KI eher wie eine Suchmaschine oder wie einen Life-Coach?
eher wie ein Life Coach.
Ja.
Also in between Therapy Sessions wird ChatGPT konsultiert.
Das ist witzig. Ich habe das aufgeschrieben, weil Sam Altman, der Gründer von OpenAI, die auch ChatGPT machen, gesagt hat, es gibt einen generationalen Bruch dazwischen, wie man das nutzt und dass Millennials, Ü30-Jährige wie ich, das eher wie Google benutzen, wie eine Suchmaschine und Leute in deinem Alter halt eher wie ein Ratgeber. Ja. Und du entsprichst dem dann komplett.
Ja, spannend. Ich würde halt nicht ChatGPT benutzen, weil ChatGPT halt häufiger Fehler macht.
Ja.
Ne? Und deswegen eher, wenn ich halt was braucht, wo es jetzt kein richtiges Falsch und Richtig gibt. Wenn ich wirklich was rausfinden will, dann ganz klassisch. Also da google ich immer noch.
Ja, die Frage habe ich nämlich als nächstes. Ich habe, du warst in einem anderen Podcast zu Gast, Grüße an die Adoptivbrüder Hannes und Jeremy. Und da wurdest du am Anfang gefragt, mit welchen drei Adjektiven du dich beschreiben würdest. Erinnerst du noch, was du gesagt hast?
Ich glaube, kreativ habe ich gesagt. Wissbegierig, weil das wusste Hannes nicht, was das heißt. Und tatenfreudig.
Ja, du hast gesagt wissbegierig, tatenfreudig und herzlich.
Ach.
Und ich habe jetzt bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich meine Fragen eigentlich genau diesen drei Adjektiven auch zuordnen lassen kann.
Schön.
Also ich habe es jetzt ein bisschen danach strukturiert und wir gehen rein mit wissbegierig, weil also dein Account oder wenn man so deine Inhalte sich anguckt, der lebt ja davon, dass du offensichtlich so regelmäßige Deep Dives machst in die verschiedensten Themen. Also irgendwie in das Thema Inseln kaufen, in irgendwelche Krankheiten wie Demenz, in aussterbende Sprachen, in Schneeballsysteme. Und ich habe mich gefragt, wie tauchst du ab in diese Themen? Also ist das was, dass du vor allem irgendwie in Wikipedia, Reddit und irgendwelche KI-Suchmaschinen hängst? Liest du ganz viel? Gibst du dir Podcasts oder wie gestaltest du diese Wissbegierde?
Ja, das hat sich total geändert mit Social Media. Also früher war das wirklich so, ich habe einfach immer, wenn mich Dinge interessiert haben, dann habe ich mich da unfassbar tief reingefuchst. Jetzt dadurch, dass ich da ja aber viel Content auch draus mache, ist es nicht mehr so, sondern ich mache das durchaus auch gezielter, dass ich recherchiere und ich suche dann nach Punkten, bei denen ich irgendwie so ins Stoppen komme, also wo ich irgendwie drüber stolper und schaue dann, ob ich daraus eine gute Hook bekomme und dann schaue ich noch, ob man da irgendwie eine gute Geschichte zu erzählen kann.
Sag mal ein Beispiel, worüber du zuletzt gestolpert bist.
Ich habe letztens ein Video gemacht über so eine Schmerzskala, über Clusterkopfschmerzen und dass das der System, die schlimmste Schmerz ist, den ein Mensch erleben kann. Und da bin ich gestolpert über eben so eine Skala, wo das so aufgelistet war. Verschiedene Dinge, Schussverletzungen, Migräne, eine Geburt, wo das aufgelistet war, wie stark der Schmerz ist. Und da hat sich Clusterkopfschmerzen einfach sehr abgesetzt. Und das hat mich irgendwie in dem Moment fasziniert. Und ich habe draufgeklickt und wollte mehr wissen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, vielleicht kann ich das irgendwie in einem Video verarbeiten.
Und war das immer schon so? Und jetzt lässt du das oder gibst du das einfach in andere Kanäle und in diese TikTok- und Instagram-Inhalte? War das auch schon während der Schule so, dass du dich so reingegraben hast, dass du andere vielleicht genervt oder fasziniert hast mit so random Facts und Wissen?
Gute Frage. Ich glaube, es hat vielleicht in der Schule angefangen, aber ich glaube, es kam dann erst so ein bisschen auch durchs Studium. Ich habe ja auch erst Grundschulpädagogik studiert, dann Sozialwissenschaften, dann Statistik, also ein buntes Potpourri an verschiedenen Fächern und da dann auch ÜWP gemacht und irgendwie mich in alle Themen mal reingefuchst und dadurch auch irgendwie so ein bisschen gemerkt, was es so alles gibt, was so alles faszinierend ist. Aber es gibt so ein paar Themen, ich würde sagen, früher war es ein bisschen begrenzter, aber ich hatte schon immer so ein Faible dafür, mich einzuarbeiten in Rabbit Holes.
Und kannst du dir die Sachen dann auch richtig gut merken oder hast du manchmal das Gefühl von, oh Mist, das wusste ich doch mal und es ist wieder weg?
Es kommt drauf an. Ich glaube, so die groben Konzepte kann ich mir schon ganz gut merken. Manchmal gehen mir dann so einzelne Details verloren, aber jetzt nicht schlimm.
Ja, okay.
Ich würde sagen, ich kann es mir schon gut merken. Ich habe schon ein gutes Gedächtnis.
Okay. Stimmt es, dass du, obwohl du jetzt, ich sag mal so dieses Nerd-Image hast, kaum Bücher liest?
Ja, das stimmt.
Weil ich habe neulich mit einer Kollegin darüber gesprochen, die mich total überrascht hat, weil sie eigentlich so, also die ist selber Mutter von zwei Teenager-Jungs. Und die hat mir erzählt, sie sagte, Eva, ich bin sonst wirklich nicht so, aber ich zwinge meine Söhne, oder zwinge, sie hat ihnen auferlegt, jedes Jahr 25 Bücher zu lesen.
25?
Die sind, ich glaube, 11 und 15.
Okay,
so weit kann ich es, glaube ich, halten, um es anonym zu halten. Genau, und sie hat gesagt, es ist ja einfach wichtig, ihren Kindern das als so Kultur- und Wissenstechnik zu vermitteln. Und es hat mich noch total beschäftigt, weil ich dachte, interessant, dass sie sagte, sonst habe ich keine solche Prinzipien oder so strenge Regeln. Aber das ist ihr wichtig. Wenn einer von beiden 35 Bücher schafft, gehen sie ins Tropical Island. Ich dachte so, okay, so will Bild und da habe ich gedacht, das würde mich interessieren, was du dazu sagst, wenn Eltern so sagen, nee, ja, du sollst 25 Bücher lesen.
Boah, das hört sich, also erstmal, die Kinder tun mir ein bisschen leid, weil 25 Bücher ist ja unfassbar viel, das ist ja alle zwei Wochen ein Buch.
Ja.
Damn.
Sie hat auch gesagt, die haben dann aufgehört, dicke Bücher zu lesen und haben sie so eine Regel eingeführt, dass besonders dicke Bücher wie zwei Bücher zählen.
Trotzdem, es gibt ja auch wirklich ganz andere Arten von Literatur. Ne? Ich habe früher total viel selber gelesen. Also früher war ich eine Leseratte, mittlerweile nicht mehr. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man das in dem Maße Kindern aufzwingen muss. Also ich glaube, es ist halt einfach eine, Lesen ist eine Mediumform. Ich glaube, vor 100 Jahren oder so war es ja auch so, dass die Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder zu viel lesen, weil es irgendwie eine neue Form war von Medien. Und ich glaube, die Generation
der Eltern,
ich glaube, die Generation der Eltern, die jetzt ranwachsen, die haben halt in ihrer Jugend total viel gelesen und haben so für sich selber dann gesagt, das hat mir total gut getan und das ist total wichtig für mich gewesen. Und schließen dann daraus, dass das vielleicht auch das Beste ist für ihre Kinder.
Ja.
Aber weiß ich gar nicht. Ich glaube, Lesen hat ja durchaus positive Effekte, aber es gibt so viel, was positive Effekte hat, was wir alle nicht konsequent machen, irgendwie Sport machen oder meditieren oder Achtsamkeitsübungen oder was weiß ich. Ne? Man kann ja eine Liste mit 50 Sachen erstellen, die grundsätzlich positive Effekte haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es unbedingt so sinnvoll ist, wenn man sich das aufzwingt. Also wenn man einfach nur liest, um zu lesen.
Ja, ich habe auch überlegt, ob sie vielleicht, aber das konnte ich sie nicht mehr fragen, Angst hatte, weil ja immer so von so kurzen Aufmerksamkeitsspannen die Rede ist und sie dann wollte, dass die Kinder auch ihre Aufmerksamkeit und ihren Fokus trainieren, weil an einem Buch bleibst du ja auf jeden Fall länger als an eine Minute TikTok über Clusterkopfschmerzen und so.
Ja.
Aber ja.
Das verstehe ich. Aber ich glaube, gerade so Formen wie Sachen wie Lernen und Wissen aneignen, und das ist ja irgendwo dann auch Lesen, das muss einfach über intrinsische Motivation gehen.
Ja.
Also das muss einfach über Neugier gehen. Man muss irgendwie die Neugier wecken. Und ich glaube nicht, dass man da eine Leidenschaft zum Lesen entfacht, wenn man Kinder zwingt zu lesen.
Ja.
Sondern man kann ihnen Angebote machen. Und ich habe ja selber auch viel gelesen als Kind. Aber wenn da so ein Druck hinter ist, du musst im Jahr 25 Bücher lesen, ich glaube, ich hätte irgendwann überhaupt keine Lust mehr.
Ja, oder ich habe jetzt auch, als ich deine Videos nochmal angeschaut habe und du ja sehr viel auch einfach so Wikipedia-Screenshots zeigst und so, und da musste ich dran denken, dass mir in der Schule noch gesagt wurde, Wikipedia dürfen wir nicht als Quelle benutzen, weil ist nicht vertrauenswürdig und so. Hat sich das geändert, glaubst du? Wie war das bei dir in der Schule, 10 Jahre
später?
Ja, doch,
bei mir war das
ne?
genauso. Ja, uns wurde auch immer noch erzählt. Mittlerweile sind die Lehrer wahrscheinlich froh, wenn es nicht ChatGPT als Quelle ist.
Ja.
Also ganz, ganz unrecht haben sie nicht. Es stehen schon oft Dinge auf Wikipedia, die jetzt nicht unbedingt stimmen, aber damit ist, glaube ich, weniger gemeint, wie groß ist jetzt der Eiffelturm oder in welchem, wie heißt die Hauptstadt von Nigeria, sondern halt mehr sowas, wenn man jetzt auf Artikel geht, vielleicht auch zu Krankheiten, dass da dann vielleicht der aktuelle Stand der Forschung nicht unbedingt perfekt zusammengefasst ist oder dass politische Artikel auch ein Bias haben können. Ne?
Oder auch so historische. Ne? Also es gibt ja so ein paar Beispiele von so Rechten, die Wikipedia unterwandert haben, um so Geschichtsverdrehungen zu betreiben.
Genau.
Das habe ich in dem investigativen Podcast Sockenpuppen Zoo gelernt. Da kam raus, zwischen 2005 und 2016 haben circa 700 rechte Fake-Accounts versucht, Inhalte bei Wikipedia zu verändern. Da wurden Fakten erfunden und verdreht und so zum Beispiel der Holocaust relativiert. In Kroatien ist es Rechtsnationalisten sogar mal gelungen, die Wikipedia komplett zu unterwandern. Sie haben fast alle anderen freiwilligen Autorinnen und Autoren verdrängt und im großen Stil Einfluss auf die Darstellung der kroatischen Geschichte genommen. Damals hat dann die globale Wikipedia-Community unterstützt, diesen Desinformationsangriff zu bekämpfen. Die fraglichen Admins haben ihre Bearbeitungsrechte verloren, Einträge wurden wieder zurückkorrigiert. Die deutsche Wikipedia-Community ist eine der größten und aktivsten weltweit. Sie hat inzwischen ein eigenes Sichtungs- und Kontrollsystem eingeführt, um die Internet-Enzyklopädie vor Manipulationen so gut wie möglich zu schützen.
Da geht es ja aber darum, die Wikipedia-Artikel eher als wissenschaftliche Quelle zu verwenden. Und ich glaube, für den Alltag oder für ein Schulreferat ist das komplett legitim.
Mhm.
Weil man kann ja auch nicht von Kindern erwarten, dass sie sich in wissenschaftliche Artikel reinarbeiten.
Ja.
Und es ist halt... Es ist halt eine allgemeine, meist leicht verständliche Zusammenfassung. Und ich glaube, viel besser als Wikipedia wird es nicht.
Und wie gehst du vor, um dich vor genau solchen so Manipulationen zu verwahren? Also versuchst du, gerade wenn du ja hunderttausende Leute erreichst mit den Inhalten, die du vermittelst, versuchst du dann Sachen doppelt zu checken und alles? Oder sagst du auch, naja, wird schon
stimmen? Also meistens mache ich ja Videos zu Themen, bei denen ich selber irgendwie schon eine Ahnung habe, weil mich das mal interessiert hat oder weil ich da mal selber zu gearbeitet habe, weil ich mich da in meinem Studium auseinandergesetzt habe. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch mein Masterstudium fast abgeschlossen habe, würde ich sagen, ich habe auch so eine ganz gutes Verständnis, wie man so wissenschaftlichen Diskurs bewertet und sich da reinfuchsen kann und sich da relativ schnell einen Überblick machen kann. Und wenn ich aber wirklich auf ein Thema, mich mit einem Thema befasse, wo ich jetzt noch nicht vorher gearbeitet habe, dann versuche ich einfach verschiedene Quellen zu verwenden. Wikipedia ist eine. Was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich verschiedene AIs, also ChatGPT und zum Beispiel Gemini, bitte, mir den Forschungsstand zusammenzufassen und dann die KIs auch gerne frage, was so die führenden Forschungsarbeiten sind und da dann nochmal reinschaue. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich so ein bisschen meine eigenen Qualitätsstandards erfüllt. Und da könnte man sicher noch besser reinfuchsen. Aber ich bin ja jetzt halt auch keine journalistische Redaktion, sondern ich bin ein Content Creator, der gerne Wissensvideos macht.
Mhm. Und sag mal, wofür warst du in der Schule bekannt? Oder was glaubst du, wie wurdest du da so gesehen?
Das war total unterschiedlich, glaube ich. Also ich hatte so sehr verschiedene Schulzeiten. Die letzten beiden Jahre war ich dann ja auf dem Internat auf einer Insel. Und da war ich im Abi-Buch der mit den lustigsten Sprüchen.
Aha.
Und kommt mal ins Fernsehen.
Ah, okay.
Insofern, da habe ich empirische Evidenz. Und ich glaube, in den Jahren davor war ich mehr so der Außenseiter.
Mhm. Warum bist du gewechselt? Weil du so ein Außenseiter warst?
Ja, es war generell einfach eine sehr ungeile Zeit auf dieser Schule. Das war von der 7. bis zur 10. Klasse. Und ich war da auch extrem schlecht in der Schule, jedes Jahr versetzungsgefährdet. Und das war so eine Schule, die haben total sich total festgehalten daran, dass sie eine der Schulen sind in Berlin mit dem besten Abischnitt.
Und haben
deren
euch
Taktik
dann so Druck?
War dann aber genau die Leute, die nicht so gut sind, vor dem Abi loszuwerden.
Mhm.
Und deswegen haben sie dann auch am Ende der 10. Klasse gesagt, entweder du wechselst jetzt die Schule oder wir versetzen dich nicht. Und dann meinte ich, ja, dann wechsle ich lieber die Schule.
Aber das ist ja echt genau das Gegenteil von dem, was man sich von der Schule wünschen würde, ne?
Ja, es ist auch wahrscheinlich nicht legal, aber...
Mhm. Und an dem Internat ging es dir dann besser?
Viel besser.
Schön.
Da bin ich, das war sowohl vom Umfeld her, aber auch dadurch, dass das so ein bisschen konzentrierter war. Es war damals auch irgendwie zu Hause extrem viel Stress und einfach sehr viele Stressfaktoren aus meinem Leben eliminiert und ich hatte tatsächlich einfach Zeit, mich auch so ein bisschen auf die Schule und aufs Hier und Jetzt und auf die Leute im Internat zu konzentrieren und das war so ein Turnaround, würde ich sogar sagen, in meinem Leben.
Ja, voll gut. Ich habe als Jugendliche so Bücher gelesen wie Hani und Nani und Harry Potter oder habe Schloss Einstein geguckt.
Genau so.
Wirklich?
Ja, genau so.
Ach Gott. Damit machst du mich jetzt richtig wehmütig, weil ich habe wirklich davon geträumt, mal nur so ein Jahr aufs Internat zu gehen, weil ich das so toll fand. Und du sagst, es war wirklich, es ist genau wie Best of all Internatsbücher.
Ja, also man muss dazu sagen, es ist eine Schule mit einem angeschlossenen Internat, aber nicht alle Leute, die auf der Schule sind, sind auch auf dem Internat. Also ich glaube, die Schule hat ungefähr 500 Schüler und 80 davon waren auf dem Internat. Und deswegen war es jetzt nicht so diese eine ganz große Gemeinschaft. Aber das war schon eine sehr, dann doch, wir waren zu 17 in einem Haus und das war schon eine sehr, sehr intime Runde. Also es war schon eine starke Gemeinschaft auch.
Wem würdest du das empfehlen, auf ein Internat zu gehen und wem vielleicht eher nicht?
Ich glaube, Internat hat immer so ein bisschen den Ruf von wegen, die Eltern wollen einen loswerden.
Mhm.
Ich glaube, ich würde es Leuten empfehlen, für die zu Hause selber einfach so ein bisschen Stress ist und die einfach auch in ihrem Umfeld, was auch immer, die gerade nicht so wirklich das Gefühl haben, dass das Leben entgleitet oder sich generell einfach so ein bisschen unwohl fühlen, aber vielleicht nicht genau wissen, wieso. Das war zumindest bei mir damals auch ein Faktor. Und so dieser komplette Wechsel und gleichzeitig aber dieses nicht ewig weit weg sein von zu Hause, das hat für mich schon echt gut funktioniert. Und generell würde ich es, glaube ich, auch empfehlen für Leute, die zwar gerne in Gesellschaft sind von Leuten, aber sich auch schwer damit tun, da sich proaktiv drum zu kümmern.
Mhm. Also, weil da kommst du gar nicht drum rum, meinst du?
Genau, so, du bist halt ständig unter Menschen und du musst dich ständig arrangieren, auch zu 17 eine Küche zusammen betreuen, ist anstrengend, aber schweißt dann irgendwie auch zusammen. Jeden Abend sitzen Leute im Foyer und unterhalten sich und man kann dann halt einfach frei entscheiden, habe ich jetzt gerade Bock auf Sozialkontakte oder nicht. Und damals, ich hatte halt nicht die Kraft, mich ständig zu verabreden. Ich hatte jetzt auch nicht so eine feste Freundesgruppe, aber einfach so dieses relativ lockere Angebot. Ich kann da immer raus, wenn ich will, und wenn ich nicht will, dann muss ich auch nicht. Das war für mich damals perfekt.
Oh, das klingt auch nach so einem Sicherheitsnetz vor Einsamkeit.
Total, total. Ja.
Und warum hat deine Familie dir das nicht geben können? Kannst du darüber sprechen?
Ich glaube, es war damals einfach eine komplizierte Zeit. Wir sind ja 4 Kinder.
Mhm. Du bist der Älteste von 4.
Ich bin der Älteste, genau. Und wir alle 4 waren, glaube ich, sehr intensive Kinder, die auch irgendwie viel Zuneigung auf jeweils ihre Art und Weise gebraucht haben. Und ich glaube, ich bin damals so ein bisschen untergegangen und ich habe damals eben nicht unbedingt von meinen Eltern auch das bekommen, was ich gebraucht hätte. Mhm. Und ich mache meinen Eltern da auch keine Vorwürfe. Aber ich musste schon relativ früh so Verantwortung selber dafür übernehmen, dass es mir gut geht. Aber in der Zeit, in der ich das noch nicht konnte und in der ich da auch nicht so wirklich die Kraft für hatte. Und deswegen, es war so eine Überforderung von beiden Seiten. Also sowohl von meinen Eltern als auch von mir. Und ich dann als ältestes Kind habe dann oft Konflikte auch ganz offen ausgetragen. Mhm. Also ich habe mich sehr oft mit meinen Eltern gestritten. Und das war dann aber häufig auch so ein bisschen wie gegen eine Wand, weil wenn wir gestritten haben, dann haben meine Eltern halt auch sehr stark zusammengehalten. Und deswegen war das für mich eine extrem stressige Atmosphäre, weil ich immer
alleine
war und mich auch so ein bisschen Angst davor hatte.
Mhm.
Und gleichzeitig halt auch nicht wusste, wie ich mich ausdrücken soll, als über Wutausbrüche und mich streiten mit meinen Eltern. Und ja, genau, ich musste damals halt einfach auch sehr laut sein, um so ein bisschen mich bemerkbar zu machen. Und das musste ich auf dem Internat dann nicht mehr in der Form. Und deswegen hat das, glaube ich, sowohl für meine Eltern als auch für mich war das dann hat sich ganz gut gefügt. Mhm. Und gleichzeitig war es dann auch am Wochenende, ich war dann am Wochenende immer zu Hause, war das dann auch entspannter, weil es dann nicht so die ganze Zeit aufeinander war, sondern so diese Distanz, ohne dass man jetzt komplett getrennt war, die hat uns da sehr gut getan.
Bisschen wie in einer Fernbeziehung, ne? Wenn man dann auch eine andere Wertschätzung dafür hat, wenn man wieder zusammen am selben Ort ist vielleicht.
Ja, wahrscheinlich schon.
Du hast auch in einem anderen Gespräch schon mal gesagt, dass irgendwie da war die Formulierung ähnlich, dass ihr Geschwister alle auf eine Weise besonders wart oder besondere Bedürfnisse hattet. Du hast auch offen schon erzählt, dass deine eine Schwester Leukämie hatte und ich glaube 2 Jahre Chemotherapie machen musste. Ne? Mhm. Und da habe ich auch gedacht, boah, was eine enorme Belastung ja für einen Bruder, aber auch für eine ganze Familie. Und du hast, glaube ich, auch ein Geschwister, das trans ist und wahrscheinlich auch nochmal eine Herausforderung. Ja. Da habe ich mich gefragt, ist das für eine Familie eine Herausforderung, vor allem nach innen oder nach außen, weil man so viel erklären muss, was ihr so alles in eurem System quasi erlebt.
Ja, ich glaube, das ist total unterschiedlich. Also bei so Sachen wie zum Beispiel der Leukämie war das total einfach, das nach außen zu kommunizieren, weil du musst einfach nur sagen, ja, meine 11-jährige Schwester hat Krebs und alle checken sofort und alle sind so auf, auch unterstützen und und das hat, glaube ich, also die Krebserkrankung meiner Schwester, hat uns als Familie auch wahnsinnig zusammengebracht, weil da so ein bisschen so die Selbstverständlichkeit von allem weg war und auch einfach jede Routine, die man hat, die wird ja durcheinander geworfen dadurch. Und wir mussten uns das eigentlich alles von Grund auf neu erarbeiten. Und gleichzeitig waren wir alle auch komplett füreinander da. Und so in dieser Zeit und auch danach standen wir, glaube ich, als Familie so eng beieinander wie noch nie. Und gleichzeitig war auch das dann wieder eine Zeit, wo dann natürlich die individuellen Bedürfnisse auch irgendwie zurückgetreten sind. Und zum Beispiel bei meinem Bruder, der ja trans ist, und das ist ja auch irgendwie dann, hat sich so während dieser Zeit ist das so hochgekommen oder hat er sich eben geoutet? Und auch das würde ich sagen, in der perfekten Welt sind das einfach, wenn die beiden Ereignisse schon passieren, dann passieren die nicht parallel. Und dann zusätzlich war das ja auch noch alles genau während Corona.
Oh Gott,
und
ja.
Deswegen, es hat uns als Familie total zusammengeschweißt und gleichzeitig hat es, nachdem es vorher auch schon viele stressige, schwierige Situationen gab, hat das dann nochmal dafür gesorgt, dass sich dann eben auch irgendwie, dass dann auch Dinge unausgesprochen geblieben sind. Und wir stehen als Familie immer noch so sehr nah zusammen und meine Familie sind auch so die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Aber es ist auch viel passiert, worüber einfach nie gesprochen wurde. Und das merke ich jetzt gerade, nachdem alles irgendwie so ein bisschen, wo jetzt das erste Mal alles sich irgendwie wirklich sehr beruhigt, wo ich seit jetzt 5 Jahren ausgezogen bin, wo mein Bruder jetzt auch seit 5 Jahren ausgezogen ist, wo mein kleinerer Bruder jetzt gerade auch, also auch erwachsen geworden ist, meine kleine Schwester jetzt auch 16, wo wir alle so ein bisschen selbstständig sind und wo wir jetzt alle so unsere eigenen Menschen sind, kommt das jetzt bei mir erst jetzt so ein bisschen wieder hoch. Ich habe generell so ein bisschen so eine Tendenz in den Situationen selbst, also in sehr stressigen, vielleicht auch sogar teilweise traumatisierenden Situationen, streift das einfach so ein bisschen an mir ab und dann später kommt das wie auf einmal. Das war auch, ich habe auch, eine Angst, also ich hatte total zu kämpfen eine Zeit lang mit Panikattacken und die kam erst, als meine Schwester mit der Chemotherapie durch war. Und wo eigentlich so dieser Stein vom Herzen gefallen ist, aber wo dann auch irgendwie so mein ganzes Adrenalin, was ich hatte, so abgefallen ist. Und dann auf einmal so diese ganze Angst, die sich in der Zeit angestaut hat, die ich ja auch hatte um den Mensch, den ich sehr liebe.
Aber vielleicht nicht rauslassen konnte.
Genau,
ne?
Und damals habe ich auch so überhaupt nicht an die Konsequenzen gedacht. Es war damals für mich so gar keine Option, dass das irgendwie auch schief gehen könnte mit der Chemotherapie. Das habe ich nie in Betracht gezogen. Und das habe ich dann erst so danach realisiert und dann kam so alles auf einmal. Und deswegen merke ich das auch jetzt gerade, wie so sehr viele Konflikte von damals mich immer noch beschäftigen in vielen Bereichen des Lebens und die auch immer wieder hochkommen. Und es gelingt mir aber immer besser, so ein bisschen da auch so ein Bild draus zu machen und mich besser kennenzulernen und aber es ist trotzdem auch ein Prozess, der irgendwie auch natürlich intensiv anstrengend ist.
Ich glaube, es geht so vielen Familien auch so. Dieses gerade, du hast eben den Satz gesagt, dass über ganz vieles nicht gesprochen wird, selbst wenn man eng ist. Also das ist ja so, das prägt ja so viele Biografien. Und ich habe mich jetzt gerade beim Zuhören gefragt, wenn dann zum Beispiel nach der Chemotherapie deiner Schwester bei dir diese Angstzustände so oder Angstattacken so einsetzten, hast du dich denn da dann gesehen gefühlt von deinen Eltern? Oder tust du es heute?
Wann? Das war ja schon, da war ich ja dann schon relativ alt, als die Chemotherapie dann vorbei war. Da bin ich, glaube ich, gerade 22 geworden. Da habe ich auch schon länger nicht mehr zu Hause gewohnt.
Aber sie sind ja noch deine Eltern. Die Rolle ändert sich ja nicht, oder?
Ja, das stimmt. Aber meine Eltern waren nie so meine... Was heißt nie so, aber sie waren, also seit ich so 14 bin oder so, sind sie nicht mehr so meine erste Anlaufstelle, wenn es im Leben irgendwie schwierig ist. Also sie sind schon so auch ein wichtiges Sicherheitsnetz für mich gewesen und haben mich auch immer überall unterstützt, wo sie konnten und auch so finanziell war das irgendwie nie ein Thema. Ne? Ich musste mit meinen Eltern nie über Geld sprechen, so im Gegenteil. Ne? Ich habe selber dann irgendwann gesagt, im Laufe des Studiums, ich habe selber den Wunsch, mich selbst zu finanzieren. Aber das spielt da, glaube ich, auch so mit rein. Also das einfach in so der Phase von 13 bis 16, 17, würde ich sagen, was so eine sehr schwierige Phase in meinem Leben war, dass ich da einfach nicht die Kommunikationsebene gefunden habe mit meinen Eltern, um mich da anzuvertrauen. Und deswegen war es das auch immer noch nicht. Und auch während dieser gesamten Chemotherapie hatte ich ein unfassbares Bedürfnis, einfach Verantwortung zu übernehmen. Und diese Verantwortung war, es geht jetzt hier gerade nicht um mich, ich versuche das jetzt mit aufzufangen. Und habe mich deswegen komplett zurückgestellt, was im Nachhinein total dumm war. Das war ja auch genau während Corona und ich habe damals sogar dann gesagt, ich will keine Therapie machen, weil ich niemandem einen Therapieplatz wegnehmen will, weil es ja gerade während Corona auch Menschen gibt, denen geht es noch viel schlechter als mir. Und das habe ich auch lange, also das habe ich erst lernen müssen, dass ich damit nicht alleine sein muss. Und damals auch, als das dann mit den Angstattacken losging, da hatte ich das noch nicht gelernt.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Levi erzählt jetzt gleich etwas, das für manche vielleicht ein sensibles Thema ist, nämlich Gewalterfahrungen. Wenn ihr das überspringen wollt, dann steigt in genau 3 Minuten wieder ein. Oder wenn ihr in einer Podcast-App mit Sprungmarken hört, dann könnt ihr einfach eins weiterspringen.
Also über viele, viele Ereignisse habe ich erst sehr spät mit meinen Eltern gesprochen. Auch zum Beispiel über, es gab Situationen, da, also ich hatte gerade in meiner Jugendphase und auch im jungen Erwachsenenalter, bin ich häufiger Opfer geworden von sexuellen Übergriffen. Auch das ist ein Thema, wo ich erst Jahre später mit meinen Eltern drüber gesprochen habe und was ich irgendwie lange für mich behalten habe. Aber das sind jetzt halt auch Themen, bei denen ich einfach froh bin, dass ich jetzt in Therapie bin.
Ja, oh, das bin ich auch. Es tut mir sehr leid, dass du sowas erleben musstest. Also, aber gut zu hören, dass du sagst, okay, du hast jetzt ein
mittlerweile ist es wirklich, gefühlt neige ich jetzt eher zum Oversharing. Aber ja.
Vielleicht für Leute, denen es gerade so geht wie dir damals, also die sowas erleben oder wer weiß, was erleben und nicht das Gefühl haben, sich irgendwem anvertrauen zu können. Was würdest du denen raten? Was macht man in so einer Situation, wenn man niemanden sieht, wo man hin kann oder sich nicht gesehen fühlt?
Ich glaube, das Schlechteste, was man in der Situation denken kann, ist, man geht Leuten auf die Nerven damit. Und wenn man das Gefühl hat, dass es einem schlecht geht, dann geht es einem auch schlecht. Und man muss sich nicht irgendwie dafür rechtfertigen. Es ist total egal, ob es dir jetzt schlecht geht, weil der erste Freund dich verlassen hat oder ob es jetzt schlecht geht, weil jemand in deinem Umfeld gestorben ist. So, wenn du das Gefühl hast, du bist einfach an einem Tiefpunkt, dann hat das auch erstmal auch seine Berechtigung und dann ist das Anlass genug, um zu sagen, ich will damit nicht allein sein und ich muss damit nicht allein sein. Und es gibt total viele Angebote. Ich glaube, es ist einfach gut zu schauen, was ist jetzt gerade für mich das Niedrigschwelligste. Will ich irgendwie vielleicht mal bei einer Telefonhotline anrufen? Will ich irgendwie mit irgendjemandem chatten? Gibt es irgendeine Person in meinem Umfeld, der ich vertraue, mit der ich darüber mal sprechen kann? Und häufig hilft das total, einfach mit irgendwem anzufangen, darüber zu sprechen. Mhm. Und das einfach mal überhaupt so diese Erfahrung zu machen, sich zu öffnen. Auch wenn das eine Person ist, die man überhaupt nicht kennt, die vielleicht, wo man auch vielleicht an der Telefonhotline die Möglichkeit hat, jederzeit aufzulegen und man sieht diese Person nie wieder. Ja, ja. Aber so grundsätzlich einfach mal ins Reden kommen vielleicht auch darüber.
Falls ihr gerade denkt, das klingt gut, ich sollte auch mal mit jemandem reden und es gibt aber niemanden in eurem Umfeld, mit dem ihr euch das vorstellen könnt, dann könnt ihr euch rund um die Uhr an die Hotline der Telefonseelsorge wenden. Das geht, wie Levi schon sagt, auch anonym. Die Nummer findet ihr in den Shownotes.
Was gibt dir denn heute Sicherheit? Weil du wirkst ja jetzt hier, also du sagst, du hast dich schon stark verändert. Ja. Ne? Jetzt erzählst du darüber, du wirkst sehr selbstbewusst auch, wenn man dich irgendwie auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen oder Veranstaltungen sieht oder so. Was würdest du sagen, hat sich geändert oder wie hast du dir das gebaut oder gesucht, dass du jetzt so sicher auftreten kannst?
Ich weiß gar nicht unbedingt, ob das ein Kontrast ist. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Rolle, die ich mir erarbeitet habe, um da durchzukommen. Also irgendwie, ich bin total oft ein unsicherer Mensch. Ich fühle mich auch total oft einsam. Und das ist auch so ein Thema, da spreche ich in Therapie öfter drüber. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich fühle so ein Doppelleben, so in meiner Rolle als Entertainer und dann in meinem Leben als ich selbst. Und ich glaube, es geht aber super vielen so, weil so dieses High-Energy-Entertaining-Sein, das ist ja nichts, was man 24-7 am Tag durchhält. Aber auch wenn ich mich da mit anderen Leuten, also mit anderen Leuten in der Medien-Entertainment-Branche unterhalte, die hatten auch oft eine schwierige Kindheit. Ja. Und vielleicht ist das so eine relativ typische Reaktion, dass man dann irgendwann so merkt, man hat bestimmte Talente, zum Beispiel man kann gut reden oder man hat einen bestimmten Humor und dass man den dann nutzt einfach als Werkzeug, um sich selbst auch so ein bisschen zu schützen. Also ich glaube, es ist vielleicht auch ganz unmittelbar ein Produkt aus dieser Unsicherheitszeit und das gibt mir jetzt natürlich so ein auch ein totales Selbstbewusstsein. Also ich glaube, das sind dann auch einfach Erfolgserlebnisse, die damit kommen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dann, als ich die Schule gewechselt habe, auf die Insel da habe ich dann auch relativ am Anfang kandidiert als Schulsprecher und da hat mich eigentlich irgendjemand gefragt, hast du nicht Bock zu kandidieren, ne, mit mir zusammen im Team und eigentlich nur, ich war so ein Filler-Kandidat, mehr oder weniger. Und dann ist die Person aber zurückgetreten, am Abend davor und dann war für uns drei Verbleibende halt die Frage, okay, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt trotzdem noch kandidieren oder wollen wir uns auch zurückziehen? Und weil ich aber die Präsentation schon erstellt hatte für diese Kandidatur, habe ich gesagt, scheiß drauf, komm, wir kandidieren jetzt einfach. Und auf dieser Bühne hatte ich auf einmal ein unfassbares Selbstbewusstsein und ich habe Witze gemacht und die Leute, die haben mir total viel Kraft gegeben. Und das war eigentlich so der Moment, würde ich sagen, wo ich so diese Bühnenpräsenz für mich entdeckt habe. Und das war irgendwie von jetzt auf gleich. Und so vielleicht auf diesem Erfolgserlebnis, auf dem reite ich immer noch. Dem Dopaminschub, Adrenalinschub damals, dem jage ich seitdem nach.
Wirklich? Und hast du dann gewonnen?
Ich habe gewonnen, ja. Also wir als Team haben gewonnen. Okay.
Jetzt kreisen wir eigentlich schon sehr viele Minuten um dieses zweite Adjektiv, von dem ich eben gesprochen habe.
Sind wir schon aus Entweder-Oder raus?
Ja, wir sind lange aus Entweder-Oder raus und ich glaube, wir sind auch schon aus Wissbegierig raus und längst im Herzlich gelandet. Was glaubst du, was es ist, was dich herzlich macht? Ist das diese Familiengeschichte oder ist es die genau nicht? Oder?
Boah. Das ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so arrogant sein und sagen, ja, ich bin ein total herzlicher Mensch und deswegen und deswegen und deswegen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einfach so, vielleicht auch durch meine Familiengeschichte, einfach ein relativ großes Verantwortungsbewusstsein aufgebaut. Ich fühle mich sehr schnell für verantwortlich, auch für Menschen, die ich gerne mag und ich will auch, dass es Menschen gut geht. Vielleicht kommt das daher so ein bisschen.
Und hast du das Gefühl, dass sich gerade jemand für dich verantwortlich fühlt oder bist du eigentlich die ganze Zeit on your own?
Also wenn wir ehrlich sind, immer noch on my own. Aber ich arbeite dran, aber es ist so ein, ich habe ständig so eine innere Unruhe und so einen inneren Stress und irgendwie dieses Denken von am Ende bin ich immer noch alleine für mich selbst verantwortlich, das ist schon noch sehr tief in mir verankert. Das geht leider auch irgendwie nicht vom einen Tag auf den anderen weg. Aber es klappt immer besser.
Schön, voll gut. Schön, dich hier gerade so mitten auf dieser Reise zu erwischen. Danke, dass du das teilst. Das ist wirklich, ich glaube, das berührt viele Leute. Oder ich glaube, dass viele Leute sich damit identifizieren.
Wer weiß, vielleicht
können.
Sitzen die auch gerade zu Hause und denken sich, oh Gott. Ich wollte jetzt ja eigentlich Witze über Kastrop Rauxel hören und jetzt zollt er mir hier ein Vor wegen schwieriger Kindheit und so.
Ja, das ist Deutschland 3000, da kann wirklich beides innerhalb von einer Stunde passieren. Du, wir können ja auch noch über tatenfreudig sprechen, das ist ja das dritte Adjektiv gewesen. Und das ist was, wo ich sofort quasi so lautstark genickt habe, wenn das geht, als ich das gehört habe, weil ich dich ja jetzt auch, also du, man muss ja dazu sagen, das hat alles vor... Heute ist irgendwie Mitte Juni, nicht mal anderthalb Jahren angefangen. Du hast eben gesagt, alles kommt gerade so schön zur Ruhe. Und ich habe gedacht, Moment mal, eigentlich ist es doch umgekehrt. Also an einer anderen Baustelle in deinem Leben ist ja, vermute ich, gerade ganz viel Unruhe, weil so viel passiert, seit du diese ersten TikTok-Videos hochgeladen hast. Und ich habe mir hier nur mal aufgeschrieben, was ich so alles beobachtet habe hinsichtlich deiner Tatenfreude neben diesem riesigen Video-Output. Du hast einen Song mit einer Band aufgenommen, du hast ein Kartenspiel rausgebracht, du hast Petitionen gegen zu schwere Abi-Klausuren gestartet, eine Kampagne für die schönste Stadt der Welt organisiert, du hast schon mehrmals das Boomer-Wort des Jahres gesucht und gekürt und dich für ganz verschiedene gemeinnützige Organisationen engagiert. Und ich will ja gar nicht gerade wissen, was noch alles so im Hintergrund entsteht und was du an Projekten und Aktionen so planst. Aber hab mich gefragt, ob du dich manchmal selber überforderst in dieser Tatenfreude.
Ja, komplett. Also gerade wenn ich jetzt so ans... Deswegen, jetzt ist es für mich gerade ruhig, weil es jetzt einfach so ein bisschen Kontrast ist auch zu diesem ersten halben Jahr, das ich hatte. Weil das erste halbe Jahr, ich habe dann ja im Januar 2024 angefangen mit Social Media, und da lief ja, würde ich sagen, so das Allermeiste. Da habe ich keine Brille gefunden. Das war ja so mein Einstand in die Social-Media-Welt. Dann war das mit den Weißlichtmilben. Ja. Das war auch genau in diesem ersten halben Jahr.
Ich erzähle kurz, also du hast im Grunde dir eine Fake News ausgedacht.
Genau.
könnte auch jede Wette super schnell ein Gerücht in die Welt setzen. Ich könnte auch einfach behaupten, dass man mindestens einmal im Monat die Zimmerdecke absaugen muss, weil man sich sonst super schnell Weißlichtmilben in die Wohnung holt. Ich glaube, das würde irgendwen interessieren, dass es überhaupt keine Weißlichtmilben gibt. Die Leute hören auch einfach nur Milben, verfallen in Panik und ich kann euch garantieren, spätestens in einem Jahr steht ganz Deutschland in ihrer Wohnung und halten einen Staubsauger an die Zimmerdecke.
Okay, vielleicht nicht ganz Deutschland, aber doch ein nennenswerter Teil von TikTok-Deutschland stieg bei dem Witz mit ein und man war bald nicht mehr sicher, ob das noch ironisch gemeint war oder absolut ernst.
Wir sind vor gut einem Monat umgezogen und was wir in der neuen Wohnung auf jeden Fall besser machen wollen und hoffentlich auch werden, ist das Thema Deckensaugen. In der alten Wohnung haben wir das wirklich vernachlässigt und hatten vor der Wohnungsübergabe ein Riesenproblem, die Weißlichtmilben loszuwerden, die an der Decke waren.
Hätte ich das früher gewusst, hätte ich halt auch schon viel früher angefangen, meine Decke zu saugen so. Aber es hat mir halt einfach niemand gesagt. Weiß zufällig jemand von euch, was man macht, wenn man schon so einen richtigen Weißlichtmilbenbefall hat? Weil langsam fängt es auch schon so ein bisschen an zu jucken auf der Kopfhaut.
Inzwischen gibt es eine Website zu Weißlichtmilben mit ausgedachten Informationen und Tipps zur Bekämpfung und ein FAQ, wo unter anderem geklärt wird, ob es wichtig ist, um welche Tageszeit man die Decke absaugt. Ach, und übrigens, weil wir es eben schon davon hatten, mehrere Versuche, einen Wikipedia-Eintrag zu Weißlichtmilbe zu veröffentlichen, sind gescheitert. Sie wurden einfach direkt wieder gelöscht.
Genau, und das ist ja damals gegangen, auch schon direkt durch die Decke gegangen. Dann war auch damals das Boomer-Wort. Mhm. Dann war damals auch mit großer Beef mit den Schneeballsystemfirmen und auch mit der Abmahnung und so. Das war auch alles in diesem ersten halben Jahr. Und in diesem ersten halben Jahr habe ich aber zusätzlich noch 20 Stunden die Woche gearbeitet, nebenbei. Und ich habe Vollzeit studiert und 27 Credits gemacht. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also da weiß ich bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Aber deswegen, also verglichen mit dem, ist das, was ich jetzt gerade mache, wirklich Wellnessprogramm. Mhm. Und ich glaube, da bin ich auch ganz, ganz knapp an einem schweren Burnout vorbeigeschrammt.
Heißt das, du hast irgendwann in diesem Vorbeischrammen das Ruder rumgerissen? Hast du so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, nee, jetzt muss ich hier was anders machen?
Ich glaube, es war immer so ein Haushalten an meiner Kapazitäts- und Kraftgrenze. Und irgendwann habe ich dann halt einfach gemerkt, dass es zu viel ist. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel beim Studium habe ich gesagt, ich trete jetzt kürzer. Und auch mit Therapie anfangen und da so ein bisschen mehr auf mich selbst aufpassen. Aber ich glaube, so diesen einen entscheidenden Moment, den gab es nicht. Und ich würde auch sagen, zum Glück. Also ich glaube, wenn es diesen einen einschneidenden Moment gab, wo man sagt, jetzt muss ich radikal viel ändern, schon dann war spät, man wahrscheinlich schon ein bisschen drüber.
Ja. Und ist dir das leicht gefallen, dann so Schnitte zu machen? Weil, also wenn wir es gerade hatten von, du fühlst dich so für dich selber verantwortlich, dann hat man ja auch wahrscheinlich auf so einer frühen Erfolgswelle das Gefühl, ich muss jetzt alles mitnehmen, wer weiß, wie lange das noch hält und ich will jetzt weiterkommen und gleichzeitig das Studium bloß nicht schleifen lassen, weil was, wenn es morgen alles wieder vorbei ist? Also so stelle ich mir gerade den Stress, den Inneren vor.
Komplett, genau so war es. Gerade am Anfang, also ich würde sogar sagen, die ersten 7, 8 Monate, habe ich mir bei jedem viralen Video gedacht, das ist jetzt das letzte virale Video. Mhm. Das schaffe ich nicht nochmal, weil ich konnte mir das nie erklären, warum meine Videos viral gehen. Es ist irgendwie einfach so passiert und ich wusste nicht warum. Und deswegen war ich extrem in so einem, ich muss jetzt alles mitnehmen. Aber nicht unbedingt nur an Events, sondern zum Beispiel halt auch an Kooperation. Mhm. Und ich habe dann nicht mit Firmen zusammengearbeitet, mit denen ich nicht hätte zusammenarbeiten wollen. Aber ich habe mir dann so, wenn dann eine Anfrage reinkam, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen zu wenig Geld verlangt, weil ich mir gedacht habe, komm, das ist jetzt irgendwie so Geld und das kannst du jetzt einfach mitnehmen und in 3 Monaten wird das mit Social Media wieder vorbei sein und dann hast du dir immerhin schon mal dein Studium durchfinanziert. Ne? Und was da vielleicht auch schon so ein bisschen durchschwingt, ist so ein wahnsinniges Bedürfnis nach Sicherheit, das ich einfach habe. Und das war damals auch erstmal mein allererstes Bedürfnis. Und das ist ja eigentlich, das geht ja in der Medienwelt eigentlich nicht.
Ja, das ist aber widersprüchlich. Ja.
Genau, und ich habe aber die ersten 6 Monate habe ich ja noch komplett nebenbei gearbeitet. Und erst als ich dann an einem Punkt war, an dem ich mir sicher war, ich habe jetzt für jeden Fall den Rest meines Masterstudiums durchfinanziert, erst ab dem Punkt habe ich aufgehört zu arbeiten. Mhm. Und das war an einem Punkt, an dem hatte ich schon, ich glaube, 20.000, 30.000 Euro beisammen. Mhm. Und das ist ja schon, dafür, dass ich dann nur noch 1, 2 Jahre Studium vor mir gehabt hätte, ist schon ein relativ später Punkt.
Aber ja, eine sehr große Sicherheit dann.
Ja, eine sehr große Sicherheit.
Als jemand, der so frisch in diese Welt reingerutscht ist, interessiert mich total, was, also das ist ja eine Welt, die die allermeisten Leute von außen beobachten, ja, ne? Die durch TikTok scrollen oder die irgendwelche Fernsehmagazine über die Reichen und Schönen oder was auch immer schauen. Was an dieser Welt hat dich komplett überrascht oder war anders, als du es dir immer gedacht hattest von außen?
Boah, ich glaube tatsächlich dann doch, wie vielfältig diese Welt ist. Also ich habe das Gefühl, es wird häufig so über Influencer oder über Medienleute gesprochen, immer in so einem bestimmten Kontext, von wegen, das sind alles falsche Fuffis und du kannst dich auf niemanden verlassen oder die koksen alle oder das sind alles so, auf die ist alle kein Verlass und das sind alles irgendwie keine echten Kontakte, die da entstehen. Aber es ist eigentlich total vielfältig und das ist solche und solche. Und im Wesentlichen sind das genau dieselben Themen und Probleme, die sich da abspielen, wie im echten Leben auch. Du hast Affären und dann vielleicht auch Leute, die mit anderen Leuten was haben, obwohl die eigentlich in einer Beziehung sind. Und dann hast du da Liebesdrama, wie du das auch hast irgendwie in der Klasse oder in der Schule oder vielleicht auch am Arbeitsplatz. Und du hast Leute, mit denen schließt du total tiefe Freundschaften. Und du hast auch Leute, bei denen merkst du, die sind nicht an dir als Person interessiert, sondern nur daran irgendwie Profit aus dir zu ziehen.
Ja.
Und ich tue mich aber bis jetzt, und ich frage mich manchmal, bin ich jetzt so wirklich in die Medienwelt schon reingerutscht? Weil ich tue mich total schwer, das so über einen Kamm zu scheren. Es gibt wirklich, also ich bin aber doch erstaunt, wie viel, also es ist irgendwie positiver, als ich es erwartet hätte. Es ist irgendwie, man hört irgendwie so sehr viel, vor allem Negatives, aber also die meisten Kontakte, die ich habe, die meisten Personen, die ich kennenlerne, die sind dann irgendwie doch nett und herzlich und jetzt nicht.
Dann, was war denn umgekehrt so eine Situation, wo du reingekommen bist und gedacht hast, geil. Geil, dass ich das jetzt hier erleben darf. Das hätte der Levi von 2023 ja nie gedacht, dass ihm das mal passiert.
Also ich glaube, es ist schon sehr cool, so bestimmte Leute dann zu treffen. Zum Beispiel Joko Winterscheid. Joko ist wirklich ein absoluter, ich muss schon sagen, Kindheitsheld, weil ich habe damals mit meinem Papa auch immer Zirkus Halligalli geschaut und das war irgendwie so eine sehr erfüllte Kindheitserinnerung auch für mich, weil ich durfte dann am Montagabend immer länger aufbleiben und dann haben wir zusammen Zirkus Halligalli geschaut, da war ich so 13, 14 und ich hatte dann letztens ein Video auf YouTube habe ich geschaut mit allen Formaten von Joko und Klaas und dann waren da auch so totale Nischenformate, wo dann der Typ, der das Video gemacht hat, auch gesagt hat, das sind Formate, da kann sich heute niemand mehr dran erinnern.
Ich weiß, wie du meinst, dieser Kanal von Nein Marius, oder?
Ja, kann gut sein.
An dem Stelle einmal einen Shoutout, weil der macht so krass gute Popkultur-Videos, wo der immer so, der macht die Deep Dives in die Popkultur und fasst sowas dann
und
alles zusammen.
Das habe ich auch, also dieses Video, ich habe das aufgesaugt und wirklich jedes Format, ich glaube jedes Format außer eins, habe ich geschaut. Und da ist mir das erstmal bewusst geworden, wie sehr ich Joko und Klaas schon schaue. Und dann mit Joko Winterscheid zusammen Mittagessen zu gehen und dann halt auch, also wirklich, wir haben ja 2 Stunden lang miteinander gesprochen und es war so ein total herzliches Gespräch einfach und es ist einfach so ein super offener, sympathischer Typ, wo ich einfach einerseits sagen kann, ich freue mich so sehr, dass ich ihn kennengelernt habe und andererseits auch, ich bin so beruhigt, dass er wirklich die Person ist, von der ich dachte, die er ist.
Ja.
Das war irgendwie, das war, glaube ich, mein Highlight.
Schön. Das Gefühl kenne ich. Ich hatte hier ja auch schon mal eine Begegnung mit Joko, nach der ich das Gleiche gedacht habe. Da ging es zum Beispiel darum, wie er seinen Platz in der Medienwelt gefunden hat.
Das Bizarre ist, ich bin nicht aufgestanden in meinem Leben. Irgendwann habe ich gesagt, so, ich will jetzt vor die Kamera. Ich habe irgendwann, aufgrund dessen, dass ich in der Medienlandschaft hinter der Kamera gearbeitet habe, so für mich festgestellt, ach wie witzig, ich habe die ganze Arbeit, die verdienen das ganze Geld. So, ja, sehr pragmatisch formuliert jetzt.
Grüße an die Florida. Ja.
Und ich bin jemand, der, das klingt vielleicht komisch, aber schnell gelangweilt ist und braucht dann immer neue Impulse. Ich habe eigentlich dieses Berufsfeld Fernsehen, aber nur dadurch, dass ich vor die Kamera gehen könnte, würde sich eine Menge verändern, weil es so unterschiedlich ist. Jedes Mal, wenn ich das irgendwie anfassen muss, weil jeder Tag ist anders, jede Show ist anders, jeder Approach, wie erzähle ich was, ist ein anderer. Und da war dann für mich so der Moment da, dass ich gesagt habe, ach, das fände ich spannend. Und dann bin ich halt bei MTV untergekommen.
Ich verlinke euch die Folge in den Shownotes. Was ist die Geschichte mit Bastian Pastewka und dem falsch geparkten Auto?
Das ist schon lange her. Da war ich, glaube ich, so 19 oder so.
Ah.
Da saß ich auf einer Bank und vor einem Laden und meine damalige Freundin hatte einen Termin und habe dann auf sie gewartet. Und dann saß ich da und dann auf einmal steht Bastian Pastewka vor mir und fragt mich so, Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wer den Mini hier zugeparkt hat? Und aber auch wirklich genauso, weil zu der Zeit, ich hatte dann auch die Serie Pastewka geschaut, parallel, und er hat sich genauso gestikuliert, genauso verhalten, er war einfach genau wie in dieser Serie und ich habe mich gefühlt wie in einem falschen Film, weil ich einfach auch nicht damit gerechnet habe, dass auf einmal Bastian Pastewka vor mir steht. Und ich wusste nicht, wer sein Auto zugepackt hat, aber es war irgendwie ein fetter Mercedes. Aber Bastian Pastewka, ich hoffe, du konntest dein Auto freiparken.
Und hast du jetzt schon erlebt, dass jemand anders dich getroffen hat und so vor dir stand, wie du damals vor Bastian Pastewka und gedacht hast, Moment, das ist doch Levi, den ich irgendwie aus meinem Handy kenne?
Ja, also ich kann natürlich nicht in die Leute reinschauen. Ich weiß ja nicht, wie sie sich genau fühlen, aber ich habe, ja doch, das passiert schon ab und zu.
Und wie fühlt sich das an? Also auf einmal so jemand zu sein, den andere erkennen oder der natürlich auch so einen Einfluss hat auf Leute. Du organisierst jetzt irgendwie Spendenaktionen oder bringst sie dazu, ihre Decke zu saugen. So, das ist ja die Bandbreite.
Ja, aber ich weiß es gar nicht. Ich würde das jetzt so gerne auf den Punkt kommen bringen wollen. Aber es ist also erstmal ist es, glaube ich, schön einfach. So, auch ein Kompliment. Ich will mich jetzt gar nicht hier hinstellen und sagen, ja, wenn Leute da stehen und sagen, boah, ich finde dich toll, natürlich ist das schön und es freut einen. Es macht auch ein bisschen Angst, so diese Verantwortung zu haben, auch teilweise für andere Menschen. Und manchmal kriege ich auch Nachrichten, die dann so ein bisschen zu direkt sind und wo es manchen Leuten schwerfällt, so diese Situation der parasozialen Kommunikationsebene dann auch zu reflektieren. Und die das halt nicht so richtig vor Augen haben, dass ich halt nicht für deren Leben verantwortlich bin und dass, wenn es ihnen schlecht geht, dass ich nicht für sie da sein kann, sondern dass es da andere Stellen geben muss.
Parasozial, den Begriff habe ich selbst erst vor ein paar Jahren gelernt. Dabei gibt es das Phänomen schon richtig lange. Es beschreibt, dass wir als Zuschauerinnen oder Follower eine Beziehung zu einer Person aufbauen, die wir zum Beispiel regelmäßig in einer Serie sehen oder eben auf Insta. Nur diese Person weiß ja nichts von uns als Individuum. Es ist also eine einseitige Beziehung, aber das fühlt sich oft nicht so an. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir ja am Alltag dieser Person teilhaben, dass wir mit ihr befreundet sind und sie eigentlich auch mit uns. Und das nennt man parasoziale Beziehung. Oft sind die harmlos. Es kann aber auch, wie Levi gerade beschreibt, dazu führen, dass Menschen etwas von ihm erwarten, das er gar nicht erfüllen kann.
Aber es ist schon ganz überwiegend positiv und ich fühle mich auch wohl damit, in der Öffentlichkeit zu stehen.
Du hast aber auch mal gesagt, und das ist vielleicht die Kehrseite davon, dass so das Schlimmste am Influencer sein sei, dass der Wert deiner Person in Zahlen bemessen wird.
Ja, das stimmt.
Ist Therapie dann zum Beispiel auch eine Hilfe, mit sowas umzugehen? Oder hast du damit inzwischen Umgang gefunden?
Ja, total. Ich bin mit meiner Therapeutin oft durchgegangen, was passiert denn jetzt konkret? Ne, weil ich habe mir halt immer Druck gemacht, ja, jetzt muss wieder ein neues Video kommen und jetzt muss irgendwie das nächste Ding kommen. Und das wurde auch so ewig, also es wird auch viel an mich rangetragen und alle Leute fragen mich, ja, nach Castrop-Rauxel, nach dem Boomerwort, nach dem Schneeballsystem. Levi, was ist denn das nächste große Ding? Ne?
Ja, krass.
Also es ist einfach, es ist natürlich so ein Druck in Zahlen, es ist auch so ein allgemeiner Druck mit der Erwartungshaltung, die an einen kommuniziert wird von allen Seiten. Es ist auch am Ende einfach ein finanzieller Druck, weil ich glaube, ich werde nie wieder in meinem Leben so viel Geld verdienen wie jetzt, realistischerweise. Und da macht man sich dann natürlich auch selber irgendwie Druck, das mitzunehmen, weil man ja nicht weiß, wie lange es noch geht. Und dann genau in dem Moment jetzt funktionieren zu müssen. Und was da aber geholfen hat, ist das einfach systematisch durchzugehen. Was passiert denn, wenn jetzt das nächste Video nicht gut läuft und das Video danach auch nicht? So, vergessen mich dann die Leute? Nein, tun sie nicht. So, habe ich dann, heißt das, dass ich nie wieder ein gutes Video mache? Nein, heißt es auch nicht. Stell's irgendwie in Abrede, was ich im Jahr davor gemacht habe. Tut's auch nicht. Wenn jetzt alles vorbei wäre, was wäre dann? Dann könnte ich immer noch mein Studium beenden, dann könnte ich immer noch mein ganz normales Leben leben und ich hätte nochmal zusätzlich so einen finanziellen Boost, den ich einfach so mitnehmen kann in mein Leben. Und ich kann einfach so weiterleben, als wäre nie was passiert. Und das klingt total selbstverständlich, aber in der Situation, in den Situationen selbst, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft, ist das einfach nicht so präsent. Und da hilft das einfach, sich das immer wieder vor Augen zu führen, auch mit professioneller Unterstützung.
Hast du oder habt ihr vielleicht auch die Frage gestellt, wofür du das eigentlich tust?
Das ist jetzt eine sehr philosophische Frage.
Weiß ich nicht.
Ja, es ist so ein bisschen verknüpft mit was ist der Sinn des Lebens oder was ist so eine übergeordnete Aufgabe. Ich weiß nicht, wofür ich es tue.
Die Antwort könnte ja auch sein, ich finde es geil, berühmt zu werden. Oder es ist geil, so viel Geld zu verdienen.
Ja, also ehrlicherweise, ich glaube, ich hatte einfach auch eine Zeit in meinem Leben, da war ich ein totaler Außenseiter. Das fand ich scheiße und jetzt genieße ich das, dass ich es nicht mehr bin. Und dass Leute mich feiern, mir freiwillig zuhören. Ich genieße das auch, gerade hier zu sitzen und auch einfach zu wissen, so viele Menschen haben ein offenes Ohr dafür, dass es mir mal nicht gut ging. Das ist ja auch absolut nicht selbstverständlich, ne? Das ist ein wahnsinniger Luxus, das jetzt auch überhaupt so teilen zu können. Deswegen, das ist toll. Und mir macht das auch Spaß. Ich nehme das auch mit.
Hast du auch schon erlebt, das, was ja viele Menschen, die dann so prominent oder bekannter werden, erzählen, dass dann auf einmal die Leute, die dich damals schlecht behandelt haben oder gar nicht wahrgenommen haben, ankommen und dich ganz toll finden?
Ja, natürlich. Also, wobei man halt auch sagen muss, da geht es dann ja auch viel irgendwie auch um Mobbing oder so. Ich würde auch sagen, ich habe Mobbing-Erfahrungen gemacht, jetzt nicht in einer richtig, richtig schlimmen Art und Weise, aber so vor allem so in der 7., 8. Klasse. Aber wir reden hier über 13-, 14-Jährige. Und das waren damals halt einfach pubertierende Menschen, die auch genauso wie ich damals ihr Verhalten nicht richtig reflektiert haben. Und auch ich habe damals dann auch mich irgendwie an Mobbing sicher beteiligt, auch aus dem Wunsch dazuzugehören. Und ich mache den Leuten von damals keine großen Vorwürfe. Weil ich bin mir ganz sicher, dass sie das heute ganz anders sehen würden und damals wahrscheinlich auch gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Deswegen habe ich das gar nicht so sehr, dass ich mir denke, ah ja, Mittelfinger, jetzt meldet ihr euch. Sondern ist es mehr so, also es interessiert mich auch, was aus den Leuten damals geworden ist. Und ich glaube, also den allermeisten Leuten, die sich gemeldet haben, denen war dann auch klar, dass ich jetzt nicht Zeit habe für jeden Grundschulklassenkameraden, mich jetzt nochmal mit denen auf einen Kaffee zu treffen und da irgendwie eine Freundschaft draus erwachsen zu lassen. Aber ich finde das auch interessant, einfach dann, auch wenn es irgendwie nur zwei Nachrichten sind, nochmal so zu hören, was machen die anderen Leute gerade so.
Und ich fand gerade noch spannend, dass du eigentlich wiederholt hast, was schon der Stressfaktor vor ungefähr einem Jahr war, dass du sagst, okay, ich werde nie wieder so viel Geld verdienen wie jetzt, ich muss das jetzt alles mitnehmen.
Ja.
Ist es wirklich immer noch in dir drin? Kannst du nicht vertrauen darauf, dass es vielleicht
Nein,
einfach
Nein, ich nehme ja, also ich glaube, das ist jetzt auch falsch formuliert, ne? Ich nehme ja absolut nicht alles mit und ich habe auch gerade am Anfang wirklich Werbedeals abgelehnt, die besonders damals lebensverändernd gewesen wären. Wo ich aber halt einfach gesagt habe, es gibt bestimmte Unternehmen, mit denen will ich nicht zusammenarbeiten, es gibt bestimmte Dinge, für die will ich keine Werbung machen. Deswegen, ich mache ja wirklich bei weitem nicht für alles Werbung. Aber ich glaube, was halt nochmal dazu kommt, ist, dass ich weiß, dass ich das, was ich jetzt gerade mache, nicht für immer machen will. Und es ist unfassbar anstrengend. Und auch wenn es viele positive Seiten hat, ich merke, dass es mich sehr anstrengt. Also körperlich geht es mir wirklich so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Ich bin extrem viel krank. Und das fällt zeitlich genau zusammen mit dem in der Öffentlichkeit stehen. Also ich merke einfach an verschiedenen Orten, dass es mich stresst, auf eine ganz andere Art und Weise stresst, als mich zum Beispiel Studium gestresst haben oder die Krebserkrankung meiner Schwester, aber dass es mich einfach sehr stresst. Und dass das in dem Ausmaß, in dem ich das jetzt gerade mache, dass ich das nicht mehr lange machen kann. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen in Anführungszeichen die Erwartungshaltung, jetzt mehr Geld damit zu verdienen, als ich eigentlich verdienen würde, als in einem ganz normalen Job. Weil wenn man jetzt mal die Fakten auf den Tisch legt, wenn ich jetzt mein Statistikstudium beende und dann irgendwie in den Data Science Bereich gehe, ne, da wird sich kein Unternehmen denken, geil, der ist TikTok Creator of the Year geworden. Ne? Sondern die werden mich fragen, warum hast du 5 Jahre für deinen Master gebraucht? Und deswegen, es ist nicht mehr so, dass ich mir jetzt denke, ich muss jetzt Geld verdienen, um mein Masterstudium zu finanzieren. Aber es ist schon so, dass ich mir denke, ich will schon überdurchschnittlich viel verdienen, um das auch vor mir selbst zu rechtfertigen, dass ich das jetzt gerade mache.
Dass du deinen Körper so schindest.
Ja, was heißt den Körper schinden? Es ist jetzt nicht.
Das klang schon ziemlich heftig gerade.
Ich bin jetzt gerade nicht auf kurz davor ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Aber ich habe einfach so, mein Immunsystem lässt mich im Stich. Ich bin viel erkältet. Und wenn ich erkältet bin, dann nehme ich mich auch zurück. Und auch das muss ich erstmal lernen, weil selbstständig sein, ne, wenn du krank bist, du bist halt einfach krank. Und niemand sieht das, niemand verzeiht dir das. Aber ich habe das, auch das mache ich mittlerweile, dass wenn ich krank bin, dass ich mich hinlege und dass ich dann auch sage, es ist jetzt okay, wenn jetzt heute kein Video kommt, wenn es mir nicht so gut geht. Aber ja, ich glaube, wenn es jetzt einfach nur geil wäre, wäre es ja auch ein bisschen einfach, oder?
Ach, darf doch auch mal eine Phase lang alles nur geil sein. Aber heißt das, hast du dir auf eine Art ein Ultimatum oder eine Deadline gesetzt, damit du dich selber schützt davor, jetzt dauerhaft immer so krank zu sein oder dass es dir so schlecht geht?
Nee, das absolut nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ich passe auf mich auf, ich bin in Therapie, dadurch habe ich auch Unterstützung dabei, auf mich aufzupassen und ich muss da jetzt einfach so ein bisschen meinen Umgang finden und ich muss mich dann auch so ein bisschen selbst finden. Ich werde in meinem Leben nie an dem Punkt sein, an dem ich wirklich mich auf einen Bereich festlege und das für immer mache. Generell, es ist ein kurzer Lebenslauf, aber er ist wirklich gekennzeichnet von Brüchen und alle paar Jahre kommt immer wieder was ganz anderes. Und auch jetzt bin ich an dem Punkt, an dem habe ich das Gefühl, so Content auf TikTok und Insta zu machen, ist langsam auserzählt. So, ich schaue auf meinen TikTok-Account und ich denke mir, das ist irgendwie, da passiert nichts mehr. Es funktioniert alles super gut, aber es kommt nichts Neues mehr. Ich habe das, was ich da irgendwie, was an mir drin steckt in kreativer Energie, das habe ich in diesem Kurzvideo-Format so ein bisschen ausgelebt. Und ich würde jetzt gerne andere Formate auch ausprobieren, um so ein bisschen zu schauen, was geht in andere Richtungen.
Und glaubst du, du kannst dich abwenden von diesem Erfolg, um andere Sachen auszuprobieren? Man ist ja dann auch sehr verwöhnt.
Das stimmt, aber ich glaube, ich muss mich nicht explizit davon abwenden, sondern ich glaube, es kann einen auch bringen, zum Beispiel in Formate, wo man dann vielleicht auch in der klassischen Medienwelt, wo man dann auch ein Team hat, das einem zuarbeitet, das ist ja auch, ich mache ja immer noch alles alleine, ne? Auch das wäre ja schon mal eine Umstellung. Ich weiß gar nicht, ich kann ja auch einfach weniger Videos machen und stattdessen dann auch noch andere Sachen. Das schließt sich ja gar nicht aus.
Oder weniger Videos und nichts anderes und dabei wieder gesund werden.
Weiß ich nicht, ob das klappt. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen einfach so in dieser Welt sein und einfach dieser permanente Stress dann auch, der damit verbunden ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und auch dieser innere Stress, der halt einfach sehr in mir selbst verwurzelt ist und der halt auch sehr damit verbunden ist, viel zu schaffen. Und ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt weniger Stress hätte, wenn ich jetzt nicht so viel schaffen und machen würde. Also wenn ich jetzt wirklich noch mir bewusst sagen würde, ich mache jetzt weniger, als ich eigentlich machen will. Ich glaube, das wäre auch nicht die Lösung.
Bist du so ein Bucketlist-Mensch?
Null.
Nee. Also du weißt noch nicht, was du machen willst, sondern das passiert dir in den Momenten.
Ja. Interessant. Ich glaube, ich habe so ein paar so Ideale, auch so spießbürgerliche Ideale.
Zum Beispiel?
Ich würde gerne mal eine Familie gründen. Aber ich weiß nicht, ob das Bucketlist ist. Bucketlist ist ja eher so, mit dem Fallschirm aus dem Helikopter springen.
Ja, genau, sowas. Oder mal, ich habe mich zum Beispiel gefragt, du bist in Berlin geboren, zur Schule gegangen, jetzt studierst du hier, würdest du gerne mal woanders leben?
Ich würde es nicht ausschließen, aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis. Berlin ist meine Heimat und bin auch emotional sehr verbunden mit Berlin, deswegen. Aber ich, wenn jetzt die große Liebe in Hamburg wohnt oder der beste Job der Welt in München ist, würde ich
habe nämlich eine Frage von meinem vorherigen Gast, das war Cornelia Funke, die er mitgebracht und die hat gefragt.
Ja, da würde ich gerne wissen, was ist dein Lieblingsort auf der Welt?
Das ist heavy. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Lieblingsort habe. Ich habe nicht mal in Berlin einen Lieblingsort. Also ein Ort, mit dem ich, glaube ich, sehr viele positive Erinnerungen assoziieren, dem es mir persönlich auch sehr gut geht, ist die Ostkurve bei Hertha BSC. Das ist irgendwie so ein, ich will jetzt nicht sagen Safe Space, aber es ist einfach so ein, da kann ich so ein bisschen loslassen von allem und einfach so ein bisschen im Moment sein. Und deswegen ist das vielleicht mein liebster Ort auf der Welt.
Ist diese Ostkurve vielleicht auch ein guter Anker an den alten Levi? Weil ich habe mich auch gefragt, während gerade so viel passiert, man sieht ja ganz viele, sei es Podcaster, Influencer, Menschen, von denen man Fan ist, die sich dann entwickeln, dann werden sie reich, ziehen in große Häuser und so weiter. Und dann geht, also da entsteht eine Distanz zu der Zielgruppe, die die vielleicht gar nicht wahrhaben wollen oder auch nicht transportieren wollen, aber die ja durch diesen Lebenswandel schon passieren kann. Das Relatability, oder das vielleicht kann das, können die noch zu ihrem Publikum relaten, aber das Publikum immer weniger zu denen. Ist das was du beobachtest und was dich auch in Hinsicht auf dich selber beschäftigt? So, wie bleibt man auf dem Teppich? Wie bleibt man?
Ja, in einer Art und Weise schon. ich glaube auch, so ganz auf dem Teppich kannst du nicht bleiben, weil du musst halt irgendwie damit umgehen, dass du in der Öffentlichkeit stehst. Mhm. Und sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und wenn du wirklich auch viele positive Reaktionen bekommst, das geht nicht an dir vorbei, sondern das gibt dir Selbstbewusstsein, natürlich. Und ich glaube, manchmal lässt sich so Selbstbewusstsein von Arroganz auch schwierig trennen. Mhm. Und manchmal ist es auch so, zwei Personen können das Gleiche sagen und bei der einen Person denken wir uns, oh, wie arrogant, und bei der anderen Person denken wir uns, oh yes, Queen, ja, ja, you go. Ne? Aber ich glaube, so einfach durch das Setting, in dem ich jeden Tag arbeite, kann ich gar nicht so richtig abheben, weil man muss sich das mal vor Augen führen. Ich produziere meine Videos ja wirklich zu Hause am Küchentisch und ich sitze da und es gibt oft Tage, an denen sitze ich einfach den ganzen Tag zu Hause und verlass meine Wohnung mehr oder weniger nicht und gehe dann abends mal spazieren, weil ich mir denke, ich muss jetzt auch mal rausgehen. Und wenn du aber so Rockstar bist und du spielst auf den größten Bühnen des Landes und du bist die ganze Zeit nur auf Festivals und was weiß ich und umgeben von Groupies, dann glaube ich, kann das schneller mal passieren, dass du auch so ein bisschen so den Bezug zu der Welt außerhalb verlierst. Aber ich bin halt immer noch in der Position, natürlich könnte jetzt jeden Abend auf ein Event gehen, mhm, ne? Aber ich sag mal, diese Influencer-Events, die so von Firmen organisiert werden, die sind jetzt nicht so geil. Ne? Wenn man da nicht unbedingt hingehen will, dann tut man das auch nicht. Und deswegen bin ich immer noch in der Position, wenn ich halt soziale Kontakte haben will, dann muss ich meine Freunde fragen, ey, hast du mal Bock zum Abendessen, mhm, vorbeizukommen? Weil es ist natürlich toll, wenn man da die ganze Zeit Kommentare und sonst was bekommt, aber so wirklich erfüllend ist das nicht. Und deswegen hat sich in meinem Leben so auf der Ebene gar nicht so viel geändert. Und natürlich habe ich dann mal, es ist vielleicht auch da so ein bisschen so ein Doppelleben, weil dann bin ich halt so vielleicht alle ein, zwei Wochen mal unterwegs und dann total stressig und dann habe ich einen Auftritt auf einer großen Bühne und dann moderiere ich irgendwas oder dann bin ich in einem Interviewformat oder mache irgendwas vor Publikum. Aber dann geht's halt wieder nach Hause und dieser ganz normale Alltag geht weiter. Und ich glaube, das ist schon, also alleine dadurch, dass ich immer noch jeden Tag in den Supermarkt gehe, alleine dadurch, dass ich immer noch jeden Tag mich mit Freunden treffe, ist es auch gar nicht so richtig möglich, so komplett den Bezug zur Realität, mhm, zu verlieren, weil das ja eine Lebensrealität ist, die sich immer noch zum großen Teil mit der von den meisten Menschen überschneidet.
Mhm. Ich würde gerne in den letzten paar Minuten, die, mhm, wir haben, einmal auf die Lebensrealität deiner Generation noch zu sprechen kommen.
Ja.
Ich kenne das auch aus eigener, ja, Erfahrung von Mitte 20, dass man, wenn man dann so in der Öffentlichkeit steht, gerne zu einer Stimme der Generation gemacht wird. Das will ich explizit nicht machen. Aber trotzdem kannst du ja sprechen über dich und gleichaltrige, ja, Menschen, wie du euch empfindest. Was ist so ein Klischee über diese Gen Z, dass du gern ein für alle Mal beerdigen würdest?
Mhm. Ich glaube, nicht, dass es ein Klischee ist, aber ich glaube, es wird häufig falsch interpretiert, und zwar diese kurze Aufmerksamkeitsspanne. Weil ich glaube, die Gen Z, ja, die Aufmerksamkeitsspannen sind kürzer geworden, aber die meiner Wahrnehmung nach schafft es die Generation viel besser, viele Informationen in kurzer Zeit zu verarbeiten.
Mhm.
Und wenn meine Videos jetzt älteren Menschen gezeigt werden, dann schaffen die das oft gar nicht, da hinterherzukommen. Dann sagen die, oh, das ist ja viel zu viel, das verstehe ich gar nicht. Und wenn die dann aber so ein langsames Video oder eine Doku schauen, ne, dann
ein
kommen
Buch.
Die perfekt, oder ein Buch lesen, dann kommen die perfekt hinterher. Mhm. Und junge Menschen, die haben halt kein Problem damit. Ne? Eine wahnsinnige Dichte an Informationen können die in viel kürzerer Zeit aufnehmen. Und das ist auch eine Qualität. Das ist nicht nur schlecht, sondern das, ne? Es, mhm, ist auch in vielen Situationen, unsere Welt wird auch irgendwie immer intensiver, man geht ja nicht mehr raus und da fährt irgendwie einmal in der Stunde fährt ein Auto vorbei, sondern man geht auf die Straße und es sind Autos über einem, eine Bahn fährt da, eine vielbefahrene Straße, man muss schauen, nimmt man jetzt irgendwie die Vorfahrt, was, ja, auch immer. Also alleine, wenn man schon vor die Tür geht, ist es ja mittlerweile viel intensiver als früher noch. Und ich glaube, es ist gar nicht mal nur so ein TikTok-Ding, sondern es ist einfach eine Welt, die viel mehr Einflüsse hat, die wir in kurzer Zeit verarbeiten können. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch einfach eine Reaktion. Und deswegen würde ich halt sagen, ja, die Gen Z, die hat kürzere Aufmerksamkeitsspannen. Aber nein, es ist nicht der Untergang der Welt, sondern es ist einfach eine Anpassung an unsere Zeit.
Mhm. Stichwort Untergang der Welt, das ist auch was Cornelia Funke formuliert hat. Sie hat gesagt, dass sie, ich kann nicht mehr mich an den Wortlaut erinnern, aber sie hat so mehr oder weniger gesagt, dass die junge Generation, für die sie ja schreibt, in Teilen so den Glauben an eine gute Zukunft verloren hat. Mhm. Ist das was, was du beobachtest? Würdest du dir das sogar auch zu eigen machen oder hast du eher Zuversicht als so?
Also ich glaube, um jetzt nochmal an Anfang des Podcasts zurückzugehen, dass ich lieber in die deutsche Revolution zurückreisen wollte als in die Zukunft.
Ja, das stimmt.
Sagt schon relativ viel und ich bin leider auch sehr pessimistisch, was die Zukunft angeht. Ja. Ja.
Super Schlusswort.
Hey, gerne. Nee.
Ja, was machen wir daraus? Also was glaubst du, bräuchte es, um diese Generation wieder zuversichtlich zu machen?
Erfolgserlebnisse. Ich glaube, vielleicht einfach ein Konflikt, der beendet wird. Fortschritte im Bereich des Klimawandels. Vielleicht auch einfach eine Debattenkultur, die mehr aufs Miteinander geht als aufs Gegeneinander. Das klingt jetzt so total platt. Ne?
Nee, aber
das klingt
jetzt
wirklich wie jemand, der einfach sagt, wie jemand, der nichts sagen will, aber trotzdem was sagen will. Aber es ist halt wirklich einfach so. Es geht im Diskurs unfassbar viel auseinander und ich finde, das merkt man auch in der Lebensrealität. Also zum Beispiel, was ich überhaupt nicht verstehe, dass überall gesagt wird, die deutsche Wirtschaft liegt am Boden und wir müssen uns jetzt wirklich auf die deutsche Wirtschaft konzentrieren, weil die deutsche Wirtschaft 2 Jahre in Folge stagniert hat. Und für mich ist aber eine stagnierende Wirtschaft keine Wirtschaftskrise, sondern, und deswegen frage ich mich, wieso müssen wir jetzt alles umwerfen? Wieso muss eine Wirtschaft immer wachsen? Und aber ich fange jetzt auch an, mich schon wieder aufzuregen, also... Ich weiß nicht, also es ist eine ganz, ganz große Baustelle. Und wenn man da vielleicht Teilbaustellen mal abschließen könnte, das wäre ganz gut.
Mhm. Okay, dann nehme ich das als Abschlusswort. Vielen Dank, Levi. Das war wir sind durch breite Themen geritten, aber danke. Danke, dass du das auch alles mit mir geteilt hast.
Ja, danke für die Einladung.
Das war eine gute Stunde mit Levi Pinnell. Ich war echt beeindruckt, wie reflektiert er über sein Aufwachsen spricht, über die Probleme mit seinen Eltern und darüber, was dieser neue Ruhm mit ihm macht. Und mich hat echt nachdenklich gemacht, wie unterschiedlich unser Zeitempfinden zu sein scheint. Ganz am Anfang hat er ja direkt gesagt, dass er das Gefühl hat, jetzt mit 25, da baut der Körper nur noch ab und man muss erwachsene Dinge machen und so. Und auch in Bezug auf seine neue Karriere, dass man nie weiß, wie schnell die wieder vorbei ist. Ich habe mich da gefragt, war ich mit Mitte 20 auch so gestresst? Vielleicht. In meiner Erinnerung musste ich aber vor allem erstmal klarkommen und habe gar keine Gedanken an die entferntere Zukunft verschwendet. Also an meine 30er und wie das Leben dann wohl so aussehen würde. Heute stecke ich da ja mittendrin und einerseits habe ich es manchmal wie meine Eltern früher, dass ich denke, krass, jetzt ist das Jahr schon wieder halb rum. So schnell. Und andererseits gebe ich mir für viele Dinge und Entwicklungen mehr Zeit. Ich nehme mir Sachen vor, die ich über mehrere Monate schaffen oder abschließen will, nicht bis übermorgen. Ich glaube, ich bin geduldiger geworden. Also mit dem Mindset von Mitte 30 nochmal Mitte 20 sein, das wäre vielleicht was. Ich wäre jedenfalls richtig neugierig darauf, Levi in 5 oder 10 Jahren nochmal zu interviewen und herauszufinden, wie sich das bei ihm bis dahin verändert hat. Bis es soweit ist, freue ich mich aber erstmal über dieses gute Gespräch und dass ihr hier bis zum Ende dabei seid. Falls es euch gefallen hat, dann wäre es super, wenn ihr Deutschland 3000 bewertet. Ich schiele immer auf die Zahl der Bewertungen und die stagniert jetzt seit Monaten bei so um die 9000. Und ich hätte ja sehr gerne mal die 10.000 voll. Ob wir das schaffen? Das wäre der Hammer. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich auch in allen anderen Podcast-Apps. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue gute Stunde. Und für alle, die jetzt immer noch einen Ohrwurm von Schloss Einstein haben, habe ich noch eine ganz besondere Empfehlung. Meine liebe Kollegin Charlene Rogal hat selbst jahrelang in der Serie mitgespielt. Für den RBB-Podcast Deep Doku hat sie eine Reise in die Vergangenheit angetreten und gibt uns 2 Folgen lang Einblicke hinter die Kulissen. Wie lief das damals ab am Set von Schloss Einstein? Sie besucht Drehorte und trifft mehrere alte Kollegen, die ihr erzählen, wie es ihnen erging als Kinderstar in dieser Internatsserie. Also, falls ihr die Serie früher auch schon so gesuchtet habt wie ich, hört unbedingt rein bei Deep Doku über Schloss Einstein. Stars von früher packen aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion: Gina Toneik, Merle Hümberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hümberg und Axel Schöning. Social Media: Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Das war sehr schön. Jetzt kannst du zum Schluss noch meinem nächsten Gast eine Frage mitgeben.
Okay. Ich weiß ja nicht, wer es ist.
Nee.
Ne? Okay.
Ich weiß, glaube ich, auch noch nicht, wer das ist.
Okay, dann bin ich sehr gespannt. Dem nächsten Gast gebe ich die Frage mit, wenn du ein Gemüse wärst, welches wärst du gerne?
Liebig. Danke.
Bitte.
Richtig gut.